Der Weg muss sozusagen Schritt für Schritt gelaufen werden und nicht zu große Welteroberungsfantasien. Das haben ja Startups zum Teil auch manchmal, dass man dann sofort sagt, man muss der Weltgrößte werden. Das haben wir nicht, sondern wir versuchen schon Stein für Stein zu bauen und zu gucken, dass wir die Produkte, die wir bringen, durchdenken und wirklich sehr erfolgreich machen.
Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und heute habe ich einen Gast, der sich mit einem ganz besonderen Thema beschäftigt, schon eine ganze Weile und dafür mindestens mal in den letzten Wochen auch eine ganze Menge Aufmerksamkeit medial schon erhalten hat. Sebastian Wölke, gebürtiger Bielefelder, Co-Founder und Geschäftsführer von der Marke No Planet B. Sebastian, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Schön, dass du dir Zeit nimmst und dass wir quatschen können.
Gerne.
Es gibt eine Menge zu besprechen. Wir fangen an, wie immer. 6 Fragen zum Einstieg, wie sich's in diesem Podcast gehört. Kurz und knapp bitte. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
Bielefeld, seine Stadt.
Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
Industriekaufmann bei Miele.
Heute bin ich beruflich?
Selbstständig mit meiner eigenen Marke, No Planet B.
Als Bielefelder oder als Bielefelderin sollte man mindestens einmal?
Ich bin ja Fußballromantiker und würde sagen, einmal die Rolandstraße runtergehen beim Flutlichtspiel der Arminia.
Diesen Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen.
Da würde ich Maya Göpel sagen, weil ich glaube, dass sie einfach extrem gut die Zusammenhänge von Ökologie und Ökonomie erklären kann.
Und last but not least, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, dann würde ich?
Auf jeden Fall irgendwas für den Teutoburger Wald machen, weil da habe ich viel Zeit in meiner Jugend verbracht und ich finde es immer traurig, wenn man dann die kahlen Stellen sieht im Teuto. Ja. Da würde ich auf jeden Fall versuchen, den Tag bestmöglich für den Wald zu nutzen.
Gibt's ja zum Glück auch schon ein paar coole Initiativen, die sich darum kümmern, aber ja, geht mir genauso wie dir. Sah aber schöner aus.
Ja.
Gut, ja, kommen wir zu den schöneren Themen. Ich denke, für dich ist es ein tolles Thema. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen. No Planet B, jetzt ja erstmal auch einen ganz cooler Begriff, gut gewählt, macht ja auch ein gewisses Thema schon deutlich. Erklärst du es am besten den Hörerinnen und Hörern einmal? Um was geht's bei euch? Was macht ihr? Was kann No Planet B?
Ja, wir machen Pflegeprodukte und haben als Gründerpaar viele Jahre auch in der Beauty-Industrie verbracht und haben irgendwann für uns gesagt, wir möchten eigentlich die Schönheitsindustrie auch ein bisschen ändern, wo es immer darum geht, auch den nächsten heißen Inhaltsstoff zu finden. Und es muss idealerweise immer alles exotisch sein und möglichst von weit weg. Und da haben wir gesagt, eigentlich gibt es ganz, ganz viele Ressourcen noch, die wir nutzen können, die eigentlich vor der Haustür liegen und die zum Teil auch ungenutzt sind, und haben eine Upcycling-Beauty-Marke gegründet. Das heißt, wir nutzen Nebenprodukte, vor allen Dingen aus der Lebensmittelproduktion, für Pflegeprodukte, um eben auch ressourcenschonend das Ganze herzustellen. Und ja, um mal ein Beispiel zu nennen, wir nehmen den Kern von Früchten. Wenn beispielsweise in der Saftproduktion das Fruchtfleisch und der Saft benutzt wird, dann bleibt am Ende ein Kern übrig und daraus kann man auch tolle Pflegeöle machen. Beispielsweise Aprikosenkernöl haben wir in unseren Produkten. Und so können wir es schaffen, dass wir natürliche Inhaltsstoffe in unseren Produkten haben, ohne dass wir gleichzeitig zusätzliche Ressourcen nutzen müssen, die wir eigentlich für die Lebensmittelproduktion ja brauchen.
Mhm. Ja, das Ganze vor ein paar Jahren, glaube ich, angefangen, ne? Ihr, das ist deine Frau und du.
Genau.
Ihr seid das, das Gründerpaar.
Genau.
Bevor wir weiter über das Produkt sprechen, weil ich mit meiner Frau ja auch zusammen im gleichen Unternehmen arbeite.
Ja.
Wie fühlt es sich an, das gemeinsam zu wuppen? Und ihr habt, glaube ich, in England gestartet. Warum seid ihr zurück nach OWL?
Ja, das war zum einen aus beruflichen Gründen. Wir waren damals schon selbstständig, hatten dann aber nochmal die Möglichkeit, auch sozusagen eine Kombination zu machen. Meine Frau wollte weiter selbstständig sein. Ich hatte auch die Möglichkeit, bei Dr. Wolf hier in Bielefeld zu arbeiten und da eine tolle Aufgabe zu übernehmen. Und das war für uns auch die Möglichkeit, zurück nach Deutschland zu gehen. Die Kinder waren gerade noch in einem Alter, wo man sie verpflanzen konnte, in Anführungsstrichen, ohne dass es zu viel Ärger gab. Und dann kam auch das Thema Brexit in UK natürlich damals, etc., etc. Und dann haben wir gesagt, okay, zurück nach Deutschland wäre der richtige Zeitpunkt. Und insofern ist es dann auch OWL geworden, zum Glück. Meine Heimat, für meine Frau ist das erste Mal hier in Ostwestfalen. Okay. Mhm. Die ist gebürtige Britin, fühlt sich aber auch mittlerweile hier sehr wohl. Und wir haben den Schritt nicht bereut.
Mhm. Ja, und wenn ich das nochmal nachfragen darf, wie fühlt es sich an, da zusammenzuarbeiten? Ja. Also man verbringt ja schon privat viel Zeit zusammen, kennt sich wahrscheinlich deutlich länger, als das Startup begonnen hat. Wie ist das so?
Ich würde sagen, die Höhen sind noch sozusagen höher und die Tiefen noch tiefer, weil man natürlich all die Probleme auch mit ins Privatleben reinbringt und die Kinder auch immer sofort merken am Abendbrotstisch, wie es so gerade läuft. Und die ermahnen uns dann auch immer, dass wir möglichst auch natürlich dann Arbeit auch nicht ins Private reintragen. Das lässt sich nicht immer vermeiden, aber es ist natürlich schon so, dass es auch Vorteile hat, dass man zusammenarbeiten kann. Wir sind da jetzt auch von den Werdegängen und den Talenten, glaube ich, sehr unterschiedlich. Das heißt, wir ergänzen uns, glaube ich, auch gut in dem, was wir zusammen in das Unternehmen einbringen. Aber klar, es ist nicht immer einfach, weil man sehr viel Zeit zusammen verbringt und keine Trennung so richtig hat zwischen beruflich und privatem. Wir versuchen das dann räumlich schon häufiger zu machen, dass wir nicht an einem Ort immer den ganzen Tag mit unserem Laptop sitzen und auch Aufgaben so zu trennen, dass man da nicht immer zu zweit drauf gucken muss. Also es braucht auch ein bisschen Organisation, aber bisher kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin.
Sehr schön. Kann ich auch wirklich komplett nachvollziehen. Hat paar Nachteile manchmal, aber ist auch, also ich finde es auch einfach schön, dass man diese Zeit einfach noch zusätzlich zusammen hat. Und wenn es noch so ein bisschen abgegrenzt ist, wer was macht, genau, finde ich es auch eine schöne Sache. Aber es soll ja gar nicht so viel um mich gehen, sondern mich würde noch mal interessieren, was hat euch wirklich dazu bewegt? Ne, du hast gerade Dr. Wolf gesagt, also sicherlich ein Unternehmen, wo mein OWL, mindestens mein OWL auch gerne arbeiten möchte. Ich glaube, deine Frau war auch in dem Bereich Beauty oder Fast Moving Consumer Goods, wie es so schön heißt. Was hat euch nachher bewegt zu sagen, wir gründen No Planet B?
Ja, als wir das ursprüngliche Unternehmen gegründet haben, damals noch in UK, da war ich gerade in einer Phase der beruflichen Neu sozusagen Findung. Meine Frau hatte einige Jahre Babypause gemacht, ist dann wieder in den Beruf eingestiegen und dann haben wir einen Rollenwechsel gemacht. Ich war einige Zeit mit den Kids zu Hause und damals waren sie 1 und 3 und das war, glaube ich, mein härtester Job, den ich hatte, mit so jungen Kindern alleine zu Hause, ohne große Kinderbetreuung, ohne Omi und Opi in der Nähe. Das war dann schon eine Herausforderung, aber man bekommt natürlich Abstand zu seiner eigenen beruflichen Laufbahn, zu seinem Job und hat einfach auch ein bisschen Zeit zu reflektieren und das hat man natürlich oft im Berufsalltag nicht. Da rennt man natürlich sozusagen von einer Aufgabe zur nächsten und das hat mir geholfen, auch zu ein Stück weit mir die Frage zu stellen, was willst du denn jetzt eigentlich machen nach den Stationen, die du bisher durchlaufen hast? Und für mich war irgendwo klar, Selbstständigkeit war immer so ein bisschen Teil meiner DNA. Meine Eltern waren ja auch hier in Bielefeld selbstständig. Man bekommt das ja auch irgendwo mit tagtäglich, wenn Eltern selber was auf die Beine stellen. Und das war immer auch irgendwie Wunsch von mir, das mal zu machen, aber dann nicht irgendwie die x-te Schönheitsmarke zu machen, nur weil ich da zufällig früher drin gearbeitet habe, sondern für uns, wir waren ja damals auch schon Eltern, war es klar, irgendwie muss es auch was sein, was aus unserer Sicht ein Stück weit sinnvoll ist. Dass es nicht die Welt retten wird, ist uns auch klar, aber es kann ein Stück weit vielleicht die Branche positiv beeinflussen und das würde uns natürlich freuen, wenn wir dieses Wissen, was wir jetzt über 20 Jahre in der Branche gesammelt haben, das sinnvoll irgendwo einzubringen.
Ja, natürlich ein sehr schöner Ansatz. Bevor wir das gleich nochmal ein bisschen vertiefen, was das auch mit der Branche macht, ich würde erst noch fragen, ihr seid jetzt ja inzwischen bei DM gelistet, man kann die Produkte kaufen. Das war ja in den letzten Wochen auch zumindest hier in Bielefeld gefühlt, zumindest in meiner Bubble, kam man ja auch gar nicht mehr um euch rum. Also finde ich echt auch toll, dass das so gepusht wird. Sag mal, welche Rolle hat da DM gespielt oder tut es nach wie vor?
Ja, wir sind als No Planet B eine Kooperationsmarke. Das heißt, es ist auch ein neuer Ansatz, zwischen Großunternehmen und Startups zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir haben versucht, ein Setup zu finden, wie beide ihre Stärken einbringen können. Das heißt, wir bringen die Marke ein, die Markenidee, die Gründerstory. Wir versuchen das Ganze von unserer sozusagen Seite nach vorne zu bringen, auch strategisch die Marke weiterzuentwickeln. Und DM unterstützt uns aber sehr stark auch aus dem Produktmanagement heraus, beim Sourcing der Produkte, auch bei der Entwicklung der Produkte. DM kennt natürlich die eigenen Kundinnen und Kunden extrem gut, hat natürlich eine super Vertriebspower dann auch dahinter, auch Kommunikationspower. Und so versuchen wir die Stärken von beiden Seiten so zu bündeln, dass hoffentlich was Sinnvolles am Ende für die Kundinnen und Kunden bei DM rauskommt. Und das ist ein neuer Ansatz, den gibt es noch nicht so lange. Aber für uns ist es natürlich als Startup eine ganz tolle Möglichkeit, so einen Partner an der Seite zu haben.
Mhm. Darfst du teilen, wie ihr da dran gekommen seid? Weil es ja, also es ist Gold natürlich, ne? Also wie du sagst, es sind so viele Vorteile.
Also man muss sagen, es ist eigentlich erstmal aus dem Problem heraus entstanden, nämlich aus dem Problem, dass wir als Startup damals überhaupt gar keinen Herstellerpartner gefunden haben, der das mit uns machen wollte. Ah. Also wir haben natürlich für uns von vornherein gesagt, wir würden gerne in den Massenmarkt, weil wir uns da auch auskennen. Wir wollten keine kleine Boutique-Marke machen, die dann, keine Ahnung, ein Duschgel für 10 Euro verkauft und dann eben auch nur ganz wenig Menschen anspricht, sondern wir wollen eben möglichst mit der Botschaft No Plan B viele Menschen erreichen. Dafür ist der Massenmarkt eben geeignet. Haben aber natürlich dann auch nicht die Möglichkeit, das in der eigenen Garage zu produzieren, sondern man braucht dann auch professionelle Hersteller. Jetzt hatten wir aber eine lange Liste an Anforderungen zu den Inhaltsstoffen, zu der Verpackung etc. etc. Da hat jedes Unternehmen gesagt, nee, das ist für uns zu komplex. Ihr seid ein kleines Startup von 2 Leuten, legt uns hier eure aufgelösten Bausparverträge auf den Tisch. Das ist uns als Sicherheit aber nicht gut genug. Ihr habt nicht mal Investoren oder irgendwas. Wir machen das nicht mit euch. Und dann sind wir eigentlich einen anderen Weg gegangen. Dann haben wir dieses ganze Markenkonzept, was wir ausgearbeitet hatten und die Idee dahinter gar nicht erst sozusagen physisch erstellt und dann versucht, an einen Händler zu vertreiben, sondern wir sind mit diesem Konzept dann zu DM gegangen und haben gesagt, das wäre eigentlich die Idee hinter No Planet B. Die haben einen New Business Bereich, der dann auch für uns sozusagen das Ganze bewertet hat oder mit uns das Ganze besprochen hat und ja, damals uns schon sehr stark unterstützt hat, einen Herstellpartner zu finden. Und im nächsten Schritt ist es dann so weit gekommen, dass wir auch als Kooperationsmarke noch enger an DM rangerückt sind. Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt, auch nicht von heute auf morgen.
Ja, aber wie du eben schon gesagt hast, wie cool ist das? Damit hast du schon sehr sicher die Produkte, wenn sie dann marktreif sind, hast du direkt einen Partner, wo jeden Tag, wie viel sind's? Millionen Kunden kaufen, oder?
In Deutschland circa 2 Millionen am Tag. Das ist schon für uns die wichtigste Bühne. Das kann man als kleines Unternehmen von der Kommunikation her gar nicht leisten. Das ist unsere Chance, in diesem sozusagen Umfeld dann auch aufzufallen, genau.
Ist dann aber auch exklusiv bei DM, ja. Ist das richtig?
Genau.
Okay.
Genau, das ist exklusiv mit DM und für DM auch. Und das ist für uns auch absolut richtig, weil die Marke ist auch für die DM-Zielgruppe auch zugeschnitten und das Konzept ist auch dementsprechend für DM und mit DM entwickelt. Und ja, für uns stellt sich im Moment auch gar nicht die Frage, da irgendwie weiter zu expandieren. Wir haben mit DM so viele Möglichkeiten, auch international, auch in anderen Sortimenten, dass es da genug Entwicklungsoptionen gibt. Aber erstmal muss die Marke sich natürlich auch mit dem, was sie aktuell bietet, im Massenmarkt auch bewähren.
Okay. Wie lange ist jetzt her? So der offizielle Launch, wenn man so will. Seit wann kannst du selber zur DM gehen und deine Produkte kaufen?
Ja, das erste Mal war es 2019 schon der Fall.
Ach so,
da waren wir ja mit einigen Produkten auch das erste Mal bei DM. Das ist die ganz, ganz neue Serie, die ist ja jetzt gerade erst in dieser Woche quasi in die Filialen eingeflossen oder fließt zum Teil auch noch ein. Das ist wirklich komplett neu, auch ein komplett neuer Markenauftritt. Und insofern ist das schon immer wieder speziell, wenn man, ich war jetzt auch gerade noch in der Bahnhofstraße unterwegs, habe mir die Filialen angeguckt, da reinzulaufen und dann neben den ganzen großen Marken auf einmal nur Planet B zu sehen, ist schon immer noch was Besonderes, ja.
Magst du uns mal Einblick ins Innenleben geben? Was machst du das mit dir? Was denkst du dann?
Ja, es ist auf der einen Seite natürlich die Freude, dass es das Produkt dahin geschafft hat auf so ein Regal. Auf der anderen Seite ist man immer Unternehmer und guckt natürlich sofort, wie wirkt es im Vergleich zu den anderen Produkten? Wie reagieren die Kunden da drauf? Ist schon jemand am Regal und guckt danach? Wie wirken die Farben? Wie ist es platziert? Also da ist man natürlich auf der einen Seite hat man da eine emotionale Verbindung dazu. Aber auf der anderen Seite ist man immer wieder so in diesem unternehmerischen Verbesserungsmodus, wo man sofort sich die Frage stellt, was könnte anders sein? Was könnte besser sein, was können wir verändern.
Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Aber wie cool, ne? Wie so ein eigenes Baby in Anführungsstrichen,
ja.
Was über Monate und Jahre wächst und plötzlich kannst du deine Produkte einfach in einer Drogerie kaufen, die es in so ziemlich jeder größeren Stadt auch gibt. Wie cool.
Ja, ich muss sagen, das ist auch immer für mich in der Branche das Schöne, dass wir ein physisches Produkt haben, was man auch den Menschen mit in die Hand geben kann. Und jeder hat dazu irgendwie eine Wahrnehmung. Jeder kann dir sofort sagen, okay, der Duft gefällt mir, schäumt gut oder auch nicht gut, die Farben gefallen mir oder gefallen mir auch nicht oder ich nehme lieber Marke XY. Also man hat natürlich sofort auch die Möglichkeit, mit Menschen darüber zu sprechen und jeder hat auch natürlich zu solchen alltäglichen Pflegeprodukten irgendwie eine Wahrnehmung und eine Lieblingsmarke und ich finde, das macht es auch spannend.
Damit ist klar, was ihr so verschenkt, ne?
Absolut. Absolut, ja.
Ja. Du hast eben schon ein Produkt ein bisschen angeschnitten, aber könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass es nochmal für die Hörerinnen und Hörer interessant ist. Was sind denn das für Produkte? Also an welche Körperstellen kann man sich schmieren, packen, schäumen, was auch immer.
Also wir haben grundsätzlich Duschgels im Sortiment. Und zwar haben wir jeweils die Auswahl zwischen festen Formaten und flüssigen Formaten. Das heißt, wir versuchen natürlich auch die Kundinnen und Kunden da abzuholen, wo sie aktuell stehen. Im Moment ist es nun mal so, dass 90% der Menschen flüssige Formate gerne verwenden. Es ist aber auch so, dass wir eigentlich in uns natürlich wünschen, dass feste Formate zukünftig besser angenommen werden, weil es natürlich auch sinnvoll ist, nicht größtenteils Wasser durch die Gegend zu transportieren. Die festen Formate sind natürlich sehr komprimiert in ihrer Leistung. Das heißt, wir bieten beides an. Es kann jemand auch über den Duft, über das Format erstmal flüssig einsteigen und dann auf die festen wechseln. Und wir haben Duschgels und Shampoos im Sortiment, auch Seifen noch im Sortiment, also Handseifen, und versuchen natürlich damit erstmal sozusagen den Fuß in den Massenmarkt zu bekommen. Und wir haben natürlich viele Ideen, wie man das noch weiter ausbauen kann. Aber auch da gilt sozusagen der Weg muss sozusagen Schritt für Schritt gelaufen werden und nicht zu große Welteroberungsfantasien. Das haben ja Startups zum Teil auch manchmal, dass man dann sofort sagt, man muss der Weltgrößte werden. Das haben wir nicht, sondern wir versuchen schon Stein für Stein zu bauen und zu gucken, dass wir die Produkte, die wir bringen, durchdenken und möglichst erfolgreich machen.
Wie schätzt du so die Käuferschaft ein? Also wenn man das Thema Nachhaltigkeit, was ja das Ganze so umgibt, mal nimmt, glaube ich, ist ja omnipräsent. Das ist für jeden oder fast jeden klar, dass das sinnvoll ist, dass man es tun sollte, dass man da vielleicht auch ein bisschen Geld mehr für ausgeben sollte. Gleichzeitig sind die wirtschaftlichen Zeiten nicht für alle Menschen besonders leicht. Das heißt, da müsst ihr euch ja sicherlich auch viel Gedanken, werdet ihr sicherlich gemacht haben über eine Preisstrategie. Wie schätzt du die Konsumenten so ein und für was habt ihr euch nachher entschieden?
Ja, ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren auch stark verändert. Also ich glaube, jetzt in der Zeit, wo doch so viele Krisen die Menschen auch belasten, müssen wir auch gucken, wenn wir nachhaltige Marken machen, dass wir auch die Kundinnen und Kunden nicht überlasten und nicht überfordern, weil wir natürlich wissen, dass die Menschen nicht jetzt ans Regal treten mit dem Wunsch, als allererstes die Welt zu retten. Das ist auch nachvollziehbar, sondern viele Menschen haben den Wunsch für eine Auszeit, haben den Wunsch nach sozusagen tollen Produkten, die auch erstmal die Produktleistungen erfüllen. Und dem müssen wir auch gerecht werden. Und das andere ist das Thema Erschwinglichkeit, dass nachhaltige Produkte auch zum Teil natürlich immer noch relativ teuer sind. Zum Teil einfach, weil die Inhaltsstoffe auch teurer sind, zum Teil aber auch etwas, weil Hersteller und Händler auch natürlich ein gewisses Premiumpotenzial in Nachhaltigkeit sehen. Und wir sagen, eigentlich muss Nachhaltigkeit für die breite Masse erschwinglich sein. Und deswegen kostet unser Duschgel beispielsweise 1,95. Das ist etwas, was man sich oder viele Menschen in Deutschland leisten können. Nichtsdestotrotz ist das nicht ausreichend. Wir meinen, dass Nachhaltigkeit eben auch nicht mit der Tür ins Haus fallen darf. Also wir arbeiten jetzt auch nicht mit den klassischen Nachhaltigkeits- sozusagen Designelementen. Wir machen jetzt keine Recyclingpapieroptik oder arbeiten mit braunen und grünen Tönen im klassischen Sinne, sondern wir versuchen wirklich kosmetisch zu sein, hochwertig zu sein, den Menschen erstmal auch im Badezimmer Spaß zu machen. Man muss Spaß haben, das Produkt sich hinzustellen, man muss Spaß haben, das Produkt zu benutzen. Und dann hoffen wir, dass die Story, die dahinter steckt, und die erkenne ich dann ja vielleicht auch erst auf den zweiten Blick, dass die dann dazu führt, dass die Menschen sagen, Mensch, finde ich eine gute Sache, kaufe ich wieder. Aber der Erstkontakt darf durchaus erstmal über sozusagen die Ich-Perspektive kommen und nicht sofort über die Perspektive, ich will jetzt mit meinem Duschgel die Welt retten. Und das hoffen wir, dass das auch mehr Menschen erreicht, als wenn wir sofort mit der Nachhaltigkeitstür ins Haus fallen.
Also jetzt so hart formuliert, wenn man sagt, Nachhaltigkeit durch die Hintertür? So ein bisschen?
Nein, das ist nicht falsch formuliert, aber es ist auch nicht so, dass wir es verstecken. Also wir versuchen jetzt nicht irgendwas sozusagen auf den ersten Blick nicht erkennbar zu machen. Aber von der Hierarchie der Botschaften ist es schon so, dass wir sagen, wir nehmen erstmal dich wahr als Mensch am Regal. Erstmal sollst du mit dem Produkt Spaß haben und auch keine Einschränkungen haben im Sinne von Dufterlebnis oder wie es schäumt oder wie es riecht oder wie es aussieht. Also keinerlei Verzicht an irgendeiner Stelle, sondern idealerweise kommt das Thema Nachhaltigkeit on top zu all den anderen Dingen, die ich auch von einem Pflegeprodukt erwarte.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Branche guckt. Da ist jetzt ein neuer Player am Markt. Da sind auch Leute, die waren vorher ein bisschen in der Branche, die wissen, was sie da tun. Und die haben DM als Kooperationspartner, richtig?
Ja,
absolut. Was sind so die Reaktionen aus der Branche? Nehmt ihr was wahr? Oder habt ihr vielleicht sogar schon einen Einfluss drauf? Mag zu früh sein, ja. Ne? Aber das finde ich jetzt auch total spannend. Ne? Man kommt so als kleines Team mit einem großen Partner, aber so, was macht das in der Branche?
Ja, also zum einen haben wir natürlich persönliche Kontakte zu ehemaligen Kollegen, die das verfolgen. Und da muss ich sagen, sind die Reaktionen eigentlich immer sehr, sehr positiv gewesen oder jetzt auch sehr positiv, dass die das auch unterstützen, gerade auch natürlich Weggefährten, die vielleicht nach wie vor im großen Unternehmen geblieben sind, die sagen, ja, viele sagen ja, eigentlich würde ich auch mal ganz gerne was Eigenes machen und das ist schon ganz gut, wie ihr es macht, aber wenn man dann selber im Startup ist, dann denkt man sich auch, im Großunternehmen hat man auch für mehr Sicherheit und so. Also jeder hat natürlich so seine, sehnt sich nach irgendwas anderem, was er vielleicht gerade nicht hat. Aber die Feedbacks sind sehr positiv. Wir haben auch schon, würde ich sagen, einige Nachahmerkonzepte gesehen im Markt, wo auch Marken auf Upcycling gesetzt haben. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen, dass da mehr Marken auch auf dieses Thema setzen im Beauty-Bereich, dass eben auch ressourcenschonende Upcycling-Inhaltsstoffe einsetzen oder Nebenprodukte auch einsetzen aus der Lebensmittelproduktion. Da sagen wir eben auch, wir wollen kopiert werden. Und da haben wir sicherlich schon den einen oder anderen inspiriert. Wir haben auch schon einige sozusagen Veröffentlichungen in Trend-Reports gehabt als No Planet B. Und das freut uns auch, weil das ist auch der Impuls, den wir setzen wollen. Es bringt nichts, wenn wir als kleine Marke nur alleine versuchen, diese Nebenprodukte nutzbar zu machen für die Beauty-Branche. Da müssten die Großen auch drauf springen, weil dann entsteht auch ein Markt dafür, dann entstehen auch sozusagen Supply Chains, die wir brauchen. Und dann kann daraus eine große Bewegung entstehen. Und darauf hoffen wir, da sind wir noch am Anfang.
Cool, ne? Wenn man vielleicht der Auslöser ist für wirklich, da tut sich nachher was im Markt. Ne? Ich kann mir vorstellen, die Großen sind dafür zu, ja, vielleicht zu schwerfällig oder dass man auch sagt, so, ach, das trauen wir uns jetzt nicht. Mhm. Ne? Da braucht es vielleicht wirklich erstmal ein kleineres Unternehmen, was zeigt, dass das funktioniert. Mhm. Und dann könnte ich mir vorstellen, dann geht es wahrscheinlich auch relativ schnell bei anderen und bei Großen. Und wie schön, finde ich tatsächlich eine tolle Aussage, muss ich echt sagen, Sebastian, dass ihr sagt, so, ach, das finden wir jetzt nicht blöd, hier Konkurrenz und da, sondern dass das sogar ein Teilziel ist von euch. Ne? Wir wollen diese Branche ein Stück weit verändern.
Ja.
Richtig?
Ja, ne? Ja, genau. Also sagen wir auch ganz offensiv auch, wir suchen nach Kooperationspartnern auch auf beispielsweise aus der Lebensmittelbranche, die sagen, hey, wir haben eigentlich daneben Produkte, die wir jetzt nutzbar machen. Uns haben auch schon Firmen in den letzten Monaten angesprochen, die sagen, sind erst jetzt am Anfang, überhaupt diese Nebenprodukte in ihrer Supply Chain zu klassifizieren, zu erfassen. Da muss natürlich dann auch erstmal auch Geld reinfließen, sowas nutzbar zu machen. Aber wenn Unternehmen eben auch sehen, dass da ein Wert drin steckt in den Nebenprodukten, dann kann auch ein Markt entstehen und das ist genau das, was wir lostreten wollen.
Ja, damit nehmt ihr ja wirklich eine schöne Vorreiterrolle ein aus meiner Sicht. Was würdest du sagen, inwieweit können andere Unternehmen von eurem Ansatz was lernen oder auch Praktiken vielleicht übernehmen oder sich zumindest inspirieren lassen, also an Produktentwicklung denkt oder an Geschäftsmodelle?
Ja, ich hoffe, dass immer mehr Marken auch dieses Thema Nachhaltigkeit eben positiv und emotional auch darstellen. Also es geht da darum auch, wir sagen immer, wir brauchen positive Zukunftsnarrative, wir brauchen Zukunftsstories, wo die Menschen sagen, okay, das ist für mich irgendwie lebenswert und das macht irgendwie Lust auf Zukunft. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich nicht über Verzicht, zumindest nicht bei den meisten Menschen, sondern eben über Emotionen, über das, dass ich auch erlebe als Kunde, dass da was Positives für mich drinsteckt. Und wir sagen immer, wir sind eine Bright Future Brand, also wir sind sozusagen für eine lebenswerte, positive Zukunft und die muss bunt sein und die muss lebenswert sein und darauf wollen wir den Menschen Lust machen und ich glaube, dann kann auch so ein positiver Sog entstehen. Wir können Nachhaltigkeit nicht mit Druck alleine für die Menschen erlebbar und relevant machen.
Sebastian sieht mich hier gerade stark nicken, weil ich glaube, das ist wirklich ein Weg. Wir haben schon einige Folgen zum Thema Nachhaltigkeit gemacht und das kommt aus Bielefeld oder die Wege, hat das ja wirklich auch als ein Top-Thema für sich identifiziert. Es gibt regelmäßig Events dazu, man kann auf der Webseite noch eine ganze Menge darüber lesen. Deswegen finde ich's toll, dass ihr diese Ansicht so habt. Wenn man jetzt nochmal auf Bielefeld guckt, du hast zu Beginn des Gesprächs hast du gesagt, dass es sicherlich auch zumindest für dich ja so ein Zurückkommen in die Heimat ist und dass es euch leicht gefallen ist, hier direkt anzukommen. Wenn man das Ganze jetzt nochmal aus der beruflichen Perspektive sieht, was würdest du sagen, wie hilft euch dieser Ort? Das ist ja anders als in, weiß ich ja selbst, als in Köln oder München zu gründen. Das zeichnet diesen Ort, diese Stadt zeichnet ja bestimmte Charakteristika aus. Wie ist es bei euch? Warum ist Bielefeld da ein guter Ort für euch?
Also wir haben ja den direkten Vergleich zu London, weil wir waren vorher in einem Coworking-Space in London als Startup. Und es ist natürlich ein total kreativer Ort London, aber was man da natürlich weniger hat im Vergleich zu Bielefeld, ist so diese Bereitschaft auch für diesen Standort was zu machen, weil in London fühlt man sich natürlich als der Nabel der Welt und jeder macht so ein gefühlt, jeder macht sein Ding. Man lebt ein Stück weit nebeneinander, auch als Startups und als Ökosystem ist es anders. Hier ist einfach die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten, finde ich größer. Man hilft sich untereinander, man vernetzt sich, weil man natürlich auch weiß, ist vielleicht nicht der Nabel der Welt, deswegen muss man hier sehr stark auch zusammenarbeiten und man fühlt sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr in der Verantwortung für den Standort. Man repräsentiert auch ein Stück weit Bielefeld und das finden wir super, weil das gibt uns natürlich auch als Neuankömmling in Anführungsstrichen die Möglichkeit und uns schnell zu vernetzen oder hat uns die Möglichkeit gegeben und das ist, finde ich, ein großer Vorteil von Bielefeld, dass man hier Menschen findet, die Bereitschaft mitbringen, zusammenzuarbeiten und jetzt, wir sind Teil vom Pioneers Club, auch von der Community, das ist für uns eine große Unterstützung und ja, ich kann nur sagen, als Startup fühlen wir uns hier sehr wohl und haben auf jeden Fall alle Möglichkeiten, uns hier auch weiterzuentwickeln.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe vor etwas mehr als 6 Jahren hier gegründet und ich habe auch schon oft gesagt, ich glaube, der Verlauf wäre in jeder anderen Stadt einfach so anders geworden. Ne? Also zum einen natürlich, wenn man aus der Region kommt, und weil einem, oder mir zumindest, die Region auch sehr viel bedeutet, aber gleichzeitig auch so diese Bereitschaft, wirklich was zusammen zu tun. Ne? Wenn du hier bist und bist ein Teil dessen, dann gibt es ganz viel Bereitschaft, das zu tun und viele tolle Netzwerke. Mhm. Ne? Also Pioneers Club, klar sind wir jetzt selber schon sehr, sehr lang, ne? Aber die Wirtschaftsförderung, OW-Maschinenbau und zig weitere, was man, finde ich, manchmal gar nicht so auf Anhieb sieht, aber da wird wirklich sehr viel, finde ich, auch getan, ne? Für die Wirtschaft, für bestehende Unternehmen, aber immer mehr, muss man ja sagen, das war vor 10, 20 Jahren sicherlich auch noch anders, ne, aber auch immer mehr für Gründer, Gründerinnen, Startups. Ja. Das ist schon, ja, wirklich eine tolle Symbiose, so erlebe ich das hier einfach jetzt in der Region. Ne?
Absolut, genau, weil es auch so viele unterschiedliche Unternehmenstypen hier gibt in der Region und klar natürlich die starken Familienunternehmen, die auch den Standort zum Teil auch natürlich mitprägen und ausmachen, aber eben auch viele, viele Startups und die Mischung macht es, glaube ich, dann am Ende auch.
Sebastian, abschließend, was habt ihr noch vor mit No Planet B? Was dürfen wir die nächsten Jahre noch erwarten? Oder was erwartest du?
Ja, also wir versuchen wirklich das Thema Upcycling in der Beauty-Branche zu etablieren und idealerweise auch über die Beauty-Branche hinaus vielleicht zu wirken. Auch im Food-Bereich selbst gibt es viele ungenutzte Ressourcen, die wir noch nutzen können, um auch ressourcenschonender zu arbeiten. Wir versuchen eben auch Unternehmen mit zu verlinken beziehungsweise in diese Upcycling Veränderungen mit reinzuholen und das Unternehmen erkennen, wo auch noch Ressourcen da sind, die man nutzen kann. Und da hoffen wir, dass wir da noch einiges bewegen können. Wir haben nicht das Ziel, jetzt auf eine bestimmte Marktanteils sozusagen Zahl uns festzulegen oder so und so viel Umsatzgröße. Wir haben auch keine Investoren, die das von uns verlangen, sondern wir können das für uns langfristig gestalten. Und da hoffen wir einfach auf maximalen Impact. Und natürlich brauchen wir auch eine Wirtschaftlichkeit, aber für uns ist der Impact an allererster Stelle, ja.
Da dürfen wir noch einiges erwarten. Ich werde es sicherlich gucken und verfolgen, umso mehr nach dieser Folge. Ich bin eigentlich schon soweit, dich zu verabschieden, aber wie du vielleicht weißt aus anderen Folgen, ich habe immer noch 3 Fragen zum Schluss. Deine 3 besten Tipps für Bielefelderinnen und Bielefelder. Dein Lieblingsrestaurant oder Café? Ich bin ein bisschen gespannt, ob du es jetzt sagst oder nicht.
Ja, meine Eltern waren ja selbstständig in Sennestadt mit dem Café Wölke und das ist ja seit über 20 Jahren nicht mehr in Familienbesitz, aber ich muss natürlich aus alter Verbundenheit sagen, Café Wölke, ganz klar.
Dein Lieblingsort in Bielefeld?
Ich muss sagen, im Sommer im Nordpark picknicken gehen ist absolut nett. Schöner, sozusagen städtischer Park.
Und dein liebstes Ausflugsziel in der Region?
Da muss ich als Sennestädter natürlich sagen, die Senne. Vielleicht nicht direkt seine Stadt, aber so das Dünenfeld da Richtung Augustdorf, das ist so eine schöne Mischung aus Sand, Urlaubsfeeling, Wald und Heide. Und das ist sehr selten und da kann man gut entspannen.
Kenne ich auch noch von den Spaziergängen mit meinen Eltern früher. Sebastian, ganz lieben Dank fürs Gespräch. Ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer konnten echt viel lernen, nicht nur über eure Marke und euer Produkt, sondern was sich vielleicht in dieser Branche allgemein noch tut. Und dazu werdet ihr sicherlich einen Beitrag beitragen. Dankeschön.
Hoffentlich. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.